37.
Ja.
Prost,
Horst. Biertaucher Podcast, Folge 37.
Herzlich willkommen.
Diesmal in der ursprünglichen Standardbesetzung.
Mit dem Gregor und dem Horst.
Richtig. Martin kann heute nicht. Florian ist auf, glaube ich, Konzert, hat er erzählt. Und ja, nächste Woche wird alles neu gemischt. Und ja.
Vielleicht werden wir wieder mehr. Aber an dieser Stelle auch, falls Sie sich berufen fühlen, lieber Hörer, uns zu joinen und mitzureden, vorbeikommen. Derzeitiger Treffpunkt ist immer altes AKH bei dem Josef II. Denkmal vor der Universität.
Ja,
vor
genau.
Diesem Unihörsaal.
Ist das, glaube ich, ist das der größte Hörsaal von dem Gelände oder so?
Ja, das ist so ein vom größten Hörsaal.
Ja, genau. Ist kaum zu verfehlen. Ja, fangen wir mal an. Bevor wir anfangen, Inhaltsverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis und Kalender.
Worum geht es diesmal? Tja, ich berichte vom Austria Game Jam.
Ja, ich berichte ein bisschen über die Boxy Box und den aktuellen Status.
Wir machen uns lustig über den Watschenmann der Woche.
Genau, wir berichten über die Twitter-Blockaden und Zensurvorwürfe.
Dann gibt es mehrere Vermischten-Themen zum OLBC.
Ja.
Isaac Asimov.
Ja, Android 4, ein bisschen ein kurzer Anriss der Features.
Und diverse Tech-Meldungen. Du lässt das doch ein bisschen über Android 4, was nicht funktioniert.
Ja, richtig. Nicht nur Positives. Und so gegen Ende hin nähern wir uns ja schon Podcast-Empfehlungen von Peter Burgertrofener Podcast.
Und kommende Filmempfehlung.
Ja, richtig. Ja, viel Spaß beim Hören der aktuellen Folge. Wiederhören.
Stopp, es kommt jetzt die Vorlesung des
Kalenders. Da war ja noch Kalender.
Nimmst du noch auf?
Ja, ich bin dran.
Mir fällt schon gerade auf, dass ich...
Pause, werde ich nicht rausschneiden.
Dass ich absolut nichts drinnen habe. Es gibt am 9. Februar, übrigens mein Geburtstag, Korruptionsclubbing, veranstaltet von den Grünen im Volksgarten. Eintritt frei und man sollte sich verkleiden und das ist um 20.30 Uhr und
als
es gibt am selben Tag
korrumpierte Persönlichkeit.
Als Fischer oder
als Wobameles.
Aber das haben wir schon, letztes Jahr habe ich es versäumt, da haben wir einige Leute das schon empfohlen, dass das sehr lustig gewesen sein soll. Und am selben Tag, das ist vielleicht interessant, trifft sich die Wiener Twitteria am Rathausplatz zum Eislaufen um 18 Uhr. Also ich habe noch nie ein Twitter-Treffen erlebt, aber ich stelle mir das recht lustig vor.
Nett.
Letztes Mal habe ich schon
nicht Eislaufen. Aber wäre doch mal eine Möglichkeit.
Ja,
warum Twitter nicht? Und Eislaufen.
Twitter und Eislaufen, genau. Und am 13. Februar gibt es den Artsprint in Karl-Schweikhofer-Gasse 3. Ich habe jetzt immer noch nicht ganz rausgekriegt, was das ist. Am 15. Februar gibt es den Podcast-Stammtisch im Werkzeug H.
Ja, den möchte ich unbedingt.
Und irgendwann, am 26. Februar gibt es einen Blender-Workshop im MetaLab. Blender ist eine 3D-Software.
Ja, natürlich.
Und wer sich da noch anmelden will, soll sich beeilen, weil der war ziemlich schnell ausgebucht das letzte Mal, wie ich geschaut habe.
Gut.
Und schließlich Vorausschau, am 1. März ist der E-Day der Wirtschaftskammer in der Wiener Hauptstraße 63.
Der E-Day, okay.
E-Day, habe auch keine genaue Ahnung, was das ist. Ich war noch nie dazu aus.
Schön, wir sind so gut vorbereitet.
Ich nehme an, dazwischen sind irgendwelche Subotron-Lectures, allerdings habe ich die jetzt leider nicht genau aufgeschrieben, werde ich versuchen, in den Shownotes nachzureichen oder im Biertaucher Podcast.
Sehr gut. Diesmal aber fix. Viel Spaß beim Hören der Folge.
Genau.
So, da. Und jetzt Hausmeister-Themen. Von einer Rubrik in die andere.
Na, es wäre nett, wenn du mich fragen würdest, wie mein Wochenende war.
Ja, wie war dein Wochenende, Horst?
Ja, ganz schön, Gregor. Ich war nämlich am Austria Game Jam.
Okay, dann quetschen wir das vorher rein. Erzähl.
Ich werde mich kurz fassen.
Nein.
Also davor war ich sogar noch am Donnerstag beim Subotron Games Gathering bei dem Branchentreffpunkt vom Subotron Shop im Wiener Museumsquartier. Da habe ich schon die Typen vom Austria Game Jam, die Organisatoren, getroffen. Und am Freitagabend ging es dann los im Mediaquartier Marx.
Ja.
Immerhin weiß ich jetzt, wie man öffentlich hinkommt. Und das ist im ehemaligen Schlachthof St. Marx, so ein Gebäude, und dort ist ein Raum.
Okay.
Und da haben sich dann halt die Game Jammer getroffen. Das sind einfach Leute, die jetzt sagen, okay, dieses Wochenende machen wir ein Spiel und sind automatisch Teilnehmer am Global Game Jam. Das ist ein weltweiter Event. der halt in verschiedenen Ländern stattfindet.
Und ist pro das Land europäisch oder?
Wirklich weltweit.
Okay,
also cool. Natürlich ist USA stark vertreten und englischsprachige Welt, aber es sind wirklich aus allen Herren Länder Leute dabei. Es wurden dann so am Anfang so Videos vorgespielt und da war einer aus Uruguay, die hat auch über den OLPC geredet und ja, ein Künstler aus Japan, also wirklich von überall.
Und gemischt.
Und das waren nur die Einpeitscher, die sozusagen gesagt haben, so ja, macht es, und es ist so toll und so. Es war offiziell 20 Euro Eintritt und den habe ich mir als reingefuttert wieder, weil es hat dafür immer Essen gegeben und Spenden, Publicity.
Die Hacker wurden am Leben erhalten.
Ja, und ich glaube, ja.
Und, Essen und Trinken.
Ja, also ich habe 2 Kilo zugenommen.
Gutes Zeichen.
Na, eher nicht, aber ja, sagen wir so, man hat seinen Geldwert in Kalorien locker wieder hineingekriegt.
Gute Zeichen für den Code zumindest. Hast du gecodet? Bist du zum Programmieren gekommen?
Also sagen wir so, ich habe mich mehr intellektuell eingebracht. Ich habe, also am Anfang wurden so Teams gebildet, aber so ganz zufällig irgendwelche Zahlen gegeben und man ist dann plötzlich halt neben irgendwen am Tisch gesessen und so, ihr seid jetzt ein Team, also es hat sich so ein bisschen ergeben.
Wie groß ist ein Team?
Ja, wir waren am Anfang 2 Leute, ne? Okay. Aber manche gehen schon als Gruppe hin und wissen schon, sie werden dann zusammenarbeiten und manche wissen gar nichts und man findet sich halt. Ne?
Ja.
Und dann wurde großartig präsentiert, das war also weltweit abgestimmt, von den Global Game Jammern wurde präsentiert das Thema und bei den letzten Game Jams war das dann halt so irgendein Wort, Solitude oder irgend sowas. Ne? Und jetzt wurde gesagt, das Thema und alle schauen und dann wurde projiziert auf einem Beamer eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt.
Okay.
Ohne Worte. So, alle schauen so.
Das wäre meine erste Assoziation gewesen, so Unendlichkeit.
Also genau, also. Ja, das haben wir. Aber das Wort kam nicht vor, es war wirklich nur das Bild. Es war nur ein visueller Hinweis. Und natürlich musst du das Thema nicht verwenden. Also du musst das dann nur, du sollst halt um das Thema herum ein Spiel bauen und sollst das halt dann irgendwie im Readme-File erwähnen, warum das jetzt damit zusammenhängt.
Da kann ich auch auf verschiedenen interpretiert werden. Musik oder Grafik oder eben Thema.
Eben, und manche kommen eh schon mit ihrer fixen Idee hin und dann halt irgendwie intellektuell kunstvoll dieses Thema da reinwürgen und andere lassen sich wirklich inspirieren. Und bei uns war es auch so, wir haben dann gesagt, ja, Snake, und ich habe irgend so ein Comic, ich glaube El Mechanerario oder so, im Kopf gehabt und da waren so riesige Seeschlangen, so richtig titanische Dinosaurier, große, wo du immer nur so einen Teil vom Oberkörper siehst, die so gegeneinander kämpfen. Und
also das ist den Monster-Aspekt aus.
Ja, ja, und ich habe mir gedacht, ja, das wäre doch super mit so Schlangen, die sich gegenseitig beißen und so.
Mhm.
Und der Kollege, den habe ich von vorigen Game Jam, da ist mir aufgefallen, da hat er bei einem sehr tollen Projekt mitgemacht und das auch sehr gut präsentiert, also ich habe einfach gewusst, der ist gut. Der ist dann drauf eingestiegen, dann haben wir so auf riesigen Papierbögen herumgekritzelt und so. Und meine Idee war halt, ja, ich will Segmente haben, also so praktisch Kreise oder Kugeln.
Ja.
Und die Schlange besteht dann wie aus einem ganz primitiven Computerspiel aus der 80er, aus einfach lauter Kreisen, die hintereinander herfahren.
Okay.
Und die kann man dann steuern und sich dann irgendwie so beißen und dass man die Schlange dann teilt und dann hat man mehrere Schlangen und die spucken dann und auf jeden Fall.
Also haben ein Monsterkampf.
Ja, haben wir dann relativ schnell da runter und der Kollege, der Christian, hat dann das brav alles aufgeschrieben und so.
Mhm.
Und dann so circa eine Stunde später hat man das präsentiert, die Ideen. Und das war aber noch nicht endgültig, sondern dann haben sich dann nach diesen Präsentationen, also jeder hat in 3 Minuten halt das erklären müssen, was er sich jetzt gedacht hat, und nach diesen Präsentationen haben sich dann erst die Teams gefunden und dann wurde erst ausgemacht, okay, diese Idee, ich will da mitmachen. Und es gab manche Leute, zum Beispiel Musiker, die überhaupt nicht fix für ein Team da waren, sondern für alle, die einfach gesagt haben, ja, wer Musik braucht, geht zu mir, oder ein Grafiker hat gesagt, kann ich euch was tun, oder und manche, ja, die wollen einfach überhaupt nur mal dabei sein und wissen das gar nicht. Und wir waren dann praktisch zu zweit, also 2 Programmierer sozusagen, und es ist dann noch ein Grafiker zu uns gestoßen und wir haben Zugriff gehabt auf einen Musiker. Also im Prinzip waren wir 3,5 Leute, kann man sagen.
Ja, was heißt Zugriff auf einen Musiker haben?
Ja, der war nicht exklusiv für uns da, sondern der hat dauernd Sounds produziert. Du hast den dauernd gehört, so am Mikro, so wie ein Rapper, so machen. Und
eine Jukebox, die man so anstoßen kann.
Ja, und hat auch so eine ganz kleine Klaviertastatur gehabt,
schön,
wo er sowas eingespielt hat und so. Und der hat halt
Sehr cool.
Ja, und das war aber cool. Und der Grafiker hat, der war sehr jung, der war noch in der Schule, glaube ich, das war dann Bernhard, der hat gesagt, ja, er kann nicht programmieren, aber er zeichnet gern und so. Und das Gefühl ist irrsinnig cool. Also selbst wenn du gar nichts kannst, allein, dass du jetzt einen Grafiker hast, ja, kannst du sagen, ah, du, ich hätte die Idee, kannst du das nicht machen? Und der, ja, klar. Und, ah, geil.
Macht. Ja, wenn man selber nämlich nicht zeichnerisch begabt ist,
das ist so, als hättest du jetzt eine riesige Firma und kannst so großartig Aufträge verteilen.
Super,
die voll geplatzt vor Größenwahn. Und dann hat der Bernhard halt, der Christian, der Kollege, hat dann gesagt, er will als Engine Construct 2 verwenden. Das ist eine Engine, die leider nur unter Windows läuft, ist auch nicht Open Source.
Hallo.
Hallo, Herr Hausmeister.
Wie geht's weiter, wenn wer noch arbeiten will?
Ah, okay. Oh je, sollen wir schon raus?
Na ja, ich muss alles aussperren.
Na, dann gehen wir rauf. Okay, dann gehen wir rauf zu dem.
Keine Prüfung mehr ist.
Deswegen ist das jetzt früher, gell?
Ja, wenn Prüfungen noch sind oder Veranstaltungen.
Verstehe.
Ist das richtig?
Wie baue ich mit dem Unter?
Ja, dann gehen wir einfach rauf zu den Informatik-Seelen. Einfach da auf den Ding.
Ja, weiter geht's, oder?
Also, der Hausmeister hat uns gerade vertrieben. Wir haben jetzt wieder einen Winkel gefunden im Unigebäude.
Haben uns einen Winkel gefunden. Wir haben uns königlich ausgesperrt ins Treppenhaus. Ja, jetzt sind wir in der Technikzentrale. Aber das Gebäude kennen wir bald in- und auswendig.
Damit Sie sich das besser vorstellen können, wir sitzen jetzt im Dunkeln und frieren ein bisschen.
Ja, falls wir mal in so eine die-hard-eske Situation kommen sollten, wir sind gerüstet. Kennen die
Winkel. Ja, ich erzähle weiter vom Austria Game Jam.
Genau.
Auf jeden Fall, wir haben dann mit einem nicht freien, wie soll man das sagen, Construct 2, das ist praktisch ein Generator, mit dem man sich ein Spiel zusammenklicken kann und der erzeugt dann HTML5 JavaScript-Code.
Cool.
Und ja, haben wir gedacht, okay, ja, schauen wir halt. Hab Windows starten müssen, hat mir natürlich ein bisschen gegiftet, habe dann dieses nicht wirklich freie Construct 2 da draufladen müssen und das ist so.
Hast du parat gehabt, das Windows? Wo hast du das parat gehabt, das
Windows? Ja, ich habe ein Dual Boot gehabt auf meinem Laptop, aber ich war halt das totale Schwammerl auf der Windows, habe ich dann gemerkt. Und ja, das hat mir dann aber sehr getaugt. Also damit kann man wirklich eigentlich ohne eine Programmiersprache zu können, sich relativ schnell was zusammenklicken. Es schaut so praktisch aus wie Eclipse, dass du überall deine Schalter und Property-Windows hast und so Einstellfenster mit Eigenschaften. Und in der Mitte, statt am Code, der geschrieben ist, hast du dann halt so kleinere auf- und abklappbare Blöcke. Also du kannst praktisch alles anklicken und musst nur ein paar Funktionsnamen wirklich selber schreiben.
Ja.
Sonst nichts. Du bist natürlich auch wieder eingesperrt. Also du kannst jetzt nicht Sachen machen, die du in einer anderen Programmiersprache gewohnt bist, wie schnell eine eigene Funktion schreiben. Das ist dann wieder schwierig. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt nichts weitermachen willst, ist ein kleines 2D-Spiel, was nachher im Browser rennen soll und was gleich den HTML5-Code erzeugt, dann ist das eigentlich ein sehr gutes Tool.
Schön.
Das Blöde war nur, es hat eine Beschränkung gehabt auf 100 Programm-Events und dann hat es geheißen, ja, bitte kauf dir die Vollversion. Und die haben wir dann natürlich prompt überschritten diese Grenze, das haben wir dann gemerkt.
Was sind Programm-Events? Was verstehe
also, ich darunter? Sagen wir so, du hast genug Sprites reintun können, also Sprites sind jetzt Sachen, die herumfliegen am Bildschirm, ein Monster oder eine Kugel, aber wenn du jetzt gesagt hast, ja, und dieses Monster soll alle 5 Minuten eine Kugel ausspucken, dann wäre das ein Event, ein Ereignis. Oder wenn du sagst, immer wenn die Taste A gedrückt wird, soll dieses Monster eine Linkskurve machen, dann wäre das ein Event und du warst halt in dieser Gratis-Version mit den Events beschränkt. Naja, und wie soll ich sagen, ich am Samstag in der Früh bin ich dann, habe ich mal das Tutorial da durchgesaugt von diesem Construct 2, war voll begeistert, habe gedacht, so, jetzt gehen wir programmieren und so, Lewand, und gehe da hin, ganzen Tag Zeit, ja super, und ich habe wirklich bis am Samstagnachmittag nichts anderes gemacht, als mich über Windows rumzuärgern, so aufregende Dinge gemacht, wie versucht unter Windows Git, mit dem ich eigentlich recht gut umgehen kann, zum Laufen zu bringen und so.
Also dann, noch gar nicht
angehen. Also alles, was ich schon perfekt kann unter Linux, wieder neu lernen und geht nicht, bin dann schon urdeppert vorgekommen, weil ich alle 5 Minuten Christian, warum geht das nicht? Das war wirklich voll nutzlos und dann gegen 17 Uhr habe ich, glaube ich, meine erste halbwegs brauchbare Funktion geschrieben, also auch wirklich einmal effektiv was zum Spiel beigetragen. Den Löwenanteil hat natürlich inzwischen der Christian gemacht. Also mir war bis dahin nur die Idee und eigentlich habe ich ihn mehr gestört am ersten Tag, also mehr gehindert am Arbeiten, als dass ich ihm was geholfen habe. Dann gegen Abend hat sich das dann langsam umgedreht. Dann sind wir auch drauf gekommen, das ist nicht so leicht verteilt zu arbeiten mit dem Konstrukt.
es ist zwar nicht unmöglich, aber da der in Wirklichkeit XML-Files erzeugt und sonst, du siehst nie einen Code, sondern du siehst alles in deinen Clicky-Clicky-Boxen haut das nicht so ganz hin, wenn jetzt zwei Leute am selben File arbeiten und dann einer das mergen muss. Okay. Also das, und dann haben wir uns darauf geeinigt, ja, du arbeitest nur auf einem ganz anderen Event-Sheet sozusagen und haben sozusagen uns vorher überlegen müssen, wer an welchem Teil vom Programm arbeitet, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Und das hat dann halt auch nur bedingt funktioniert. Also wir haben dann wieder mehr mit dem Interface gekämpft. Aber trotzdem einmal relativ schnell was Neues gelernt und dann haben wir es auch so weit gehabt, dass unser Schlangenspiel, also Snake hat es dann inzwischen geheißen, hat also Schlangen gehabt, die sich so wie Tausendfüßler so bewegt haben, die aus einzelnen Segmenten entstanden sind, die hintereinander herfahren. Und das Einzige, was der Christian nicht geschafft hat am Abend, war er dann zunehmend schlecht gelaunt, dass sich, wenn so eine Schlange zerschossen wird, dass er sich dann in zwei kleine Schlangen teilt. Das wollte man unbedingt haben. Oder dass du am Schluss einen Schwarm von kleinen Schlangen steuern kannst.
Okay. So, ne?
Und gerade das hat er nicht geschafft, eben auch aufgrund der Eigenheiten von dem Konstrukt. Ne?
Ja, ist schwierig natürlich mit so einer Live-Version und so, und dann ist das noch nicht gewohnt, diese Umgebung.
Ja, andererseits genau deshalb gehst du auf einen Game Jam, damit du mal jetzt mit anderen Tools arbeitest und dass der Kollege sagt, na, mach das, das ist leer, oder damit du dich einmal selber reißt, so, jetzt lerne ich das, weil sonst tust du es eh nicht. Ne?
Ja.
Und am Sonntag in der Früh ist er dann, war ich als erster dort, aber endlich hat er ein bisschen arbeiten können, und dann ist er ganz happy gekommen, ja, also er hat das jetzt geschafft und so, er muss es jetzt nur noch machen. Und dann dann ist uns auch sehr schnell die Zeit knapp geworden, weil dann hat es geheißen, ja, für 13 Uhr, jetzt essen wir was, und dann, ja, 14 Uhr, ihr müsst es jetzt abgeben, und um 15 Uhr muss das schon abgegeben sein, weil dann kommt schon die Jury und so, und wir haben es dann aber geschafft, eine spielbare Version zu machen, aber gerade in dieser Endphase, in der Crunch-Time, wo man wirklich
noch alles rein.
Ja, und wo wir jetzt wirklich mal so weit waren im Workflow, dass das funktioniert hat, dass ich was Vernünftiges machen kann. Der Grafiker hat dann sogar selber mit der Engine umgehen können. Mhm. Also als Nicht-Programmierer hat er die auch bedienen können, weil die wirklich so leicht war. Wie wir sozusagen unseren Workflow geregelt gehabt haben, ist uns diese 100 Events-Beschränkung dann voll reingegangen. Und dann praktisch
demotiviert einen
80% von dem, was ich zum Spiel beitragen habe, hat der Christian dann wieder rausgehaut, um freie Events zu kriegen für irgendwas Wichtigeres. Naja, und auf jeden Fall haben wir dann glücklich wirklich eine Version gehabt, und dann hat man die auf die Global Game Jam Seite uploaden müssen. Natürlich ist die genau dann extrem zusammenbrochen.
Weil alle gleichzeitig.
Und zum Drüberstreuen ist dann auch das Internet mehrmals zusammenbrochen in diesem Raum. Also es war dann so Chaos per Deluxe. Und dann haben aber die Organisatoren gesagt, ja, also sie nehmen jetzt die Version auf USB-Stick zu diesem Zeitpunkt, und sie sagen dann, das ist jetzt die Version, und sie laden das nachher rein. Also sie
können dann wenn man nicht Klicke reisen, gibt es immer noch den USB-Stick. Irgendwie ungeliebt, aber trotzdem ein gutes Tool.
Ja, also ist trotz die aller Hightech und so.
Ist der Fallback
Deluxe. Ja. Und es sind dann auch zum Teil dann schon immer mehr so Jury-Leute und Journalisten herumgewandert, und die wollen dann das so angucken und tratschen und stehen herum. Das heißt, wenn du da wirklich dann irgendwas Nerviges zu tun hast und so, ist dann nicht mehr so die Phase. Aber das halt gehört halt bei Game Jams dazu. Und dann war halt Jury, die haben das dann wirklich brav alle durchgespielt, alle Versionen, sich für jede interessiert. Ich habe mich gefreut, ich habe mit einem Journalisten von der Future Zone geredet, also ein bisschen Werbung machen können.
Mhm.
Und ja, und dann wurde halt das Siegerprojekt gekürt. Wir waren leider nicht das Siegerprojekt, aber wir waren sozusagen der gefühlte zweite Platz.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht habe ich das Siegerprojekt sogar mitbekommen, ein sehr engagierter Twitterer. Jump of
Fate.
Der Wirr, der immer ganz gut twittert, sehr engagiert, und der hat eben etwas gepostet, ich weiß nicht, das war ein Spiel, so im Papierdesign, und da warst du den Strich Maxl und du musstest dann so hochspringen.
Ja, das war das.
Okay, das war das.
Also du springst ewig hoch ein Level, und das Coole war, kannst nach unten springen, und wenn du sonst ins Leere fallst, kommst du dann von oben vom Himmel auf derselben X-Position
wieder hinein. Das habe ich gar nicht durchschaut. Ich bin dann stehen geblieben. Also ich habe dann irgendwie ein Hindernis nicht überwunden, und dann habe ich mich mal verjumpt, und dann war ich irgendwie gefangen in diesen Blöcken drinnen.
Dann hast du dann die Essenz vom Spiel noch nicht checkt.
Ja, ja.
Es waren rote Zacken.
Es waren rote Zacken, genau. Aber ich bin dann irgendwie durch eine falsche Kollisionsabfrage in die Baublöcke reingekommen, und da konnte ich mich nicht befreien.
Das kann natürlich.
Aber ich habe es mal gebucht. Markt. Und ich würde da sicher weiter ein bisschen gambeln. Es schaut nach so einem netten Zwischendurchgehen aus.
Also probier auf jeden Fall Hands-off Snakey. Also das
Verlierst du?
Ist verlinkt, ja. Ist auch von der Game Jam Seite verlinkt und wird von den Shownotes natürlich auch verlinkt. Ah. Aber wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, auf seine Game Jam zu gehen. Und selbst wenn man jetzt nicht programmieren kann, wenn man einfach nur mal dabei sein will, zahlt sich aus und vom Preis her, also das, was man als Eintrittgeld zahlt, kriegt man locker wieder herein durch Essen und es hat dann auch von Microsoft so Goodies gegeben, so Schal und
Mützen. Microsoft?
Okay. Ja, ja. Und einen Regenschirm habe ich auch gekriegt und manche haben so einen Game-Controller gekriegt, also auch von anderen Firmen. Also es war durchaus, durchaus viel da.
Hat sich ausgezahlt.
Sehr, ja. War wirklich, und war auch schön dann irgendwie.
Ja, ist lässig. Ja. Machen wir jetzt kurz die Hausmeister-Themen, ha? Schieben wir es dazwischen und danach geht es dann eh schon gleich politisch weiter, weil wir haben Feedback bekommen, ganz viel zu unseren Shows, nämlich eines, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben.
Das geht zu unseren Shows.
Ja, weil ein Kommentar ist bei uns ein bisschen durch den Rost gefallen, das war zur Folge 35, da hat der Florian uns ja erzählt von der Festplattenabgabe. Und der Christoph Zaunmeier, der danke für den Beitrag, hat unsere Berichterstattung ein bisschen ergänzt. Insofern, dass es nicht nur, glaube ich, für Firmen beschränkt ist, sondern dass man auch Privatpersonen versuchen kann, diese Rückerstattung zu machen. Wie das genau ist, wir sind ja leider hier offline. Ich hätte das ja gern auch vorgelesen, aber.
Aber es steht unter den Shownotes
als Kommentar. Oder? Genau, richtig. Okay, vielleicht können wir das noch das nächste Mal mit Gesetzestext das vorlesen und besprechen wir das nochmal mit Florian.
Das wäre wieder für einen Podcast.
Ja, genau. Das zweite war, wo ich mich sehr gefreut habe. Ich bin ja Google Plus voll, gebe ich ja zu. Aber jetzt habe ich irgendwie nach langem habe ich unsere Seite mal geshared, also unsere Biertaucher-Seite. Gesagt,
auf okay, Google Plus.
Ja, genau. Auf Google Plus und habe irgendwie so gesagt, okay, ich bin voll, aber so Themen diskutieren macht Spaß. Macht es ja auch, weil es sammelt sich urviel. Und da hat sich der Olsen Rukus bei mir gemeldet und hat uns gelobt für die vorige Folge, dass die Soundqualität die zu exorbitant gut ist. Und hat noch ein bisschen so erwähnt, irgendwie die explodierende Mateflasche und so, ist gut angekommen. Stimmt, ja. Und ja, hat mich einfach urgefreut. Also ich glaube,
er hat uns alle gefreut.
Unter verschiedene Ecken tröpfelt es jetzt so rein und so, da kriegt man schon ein Gefühl, das ist schon
cool. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei der anonymen Hörerin bedanken, die eine der vorigen Folgen über die Antarktika-Fernsehserie hat die auch kommentiert.
Ah, okay. Auf der
Disco-Seite.
Spitze. Ja, du wolltest noch ankündigen, oder? Dass die Themenvorschläge.
Ja, die Themenvorschläge hat sich jetzt etabliert seit einigen Folgen, dass wir die immer auf Google Plus sammeln, auch wenn wir sie dann nicht alle verwenden. Und ich tue jetzt bei jeder Shownotes-Seite im Spiel Programmieren, also im Biertaucher-Wiki, steht sowohl die Themensammlung für diese Folge als auch ein Link zur Google Plus-Seite mit den Themensammlungen für die nächste Folge. Die ist meistens besser verlinkt als die Links auf den Shownotes selber.
Sehr gut, so kann man sich entlanghandeln, den Themen
vorstellen. Genau, also man sieht bei uns nicht nur, was wir besprochen haben, sondern auch das, was wir nicht besprochen haben.
Ja, sehr gut.
Nicht
sehr
das
gut.
Andere Podcast.
Es wird ja immer kompletter. Ich habe mir überlegt heute nämlich, bin ich auf die Idee gekommen, wie wir unseren Inhaltsverzeichnis verbessern können.
Bitte schön,
mit einem, ja, danke schön, du stattest mich gleich aus.
Nämlich, der Gregor hat jetzt circa 10 Minuten lang kein Bier in der Hand gehabt.
Ja, das ist wirklich schon trockene Kehle. Aber ich bin ja auch so heiß. Also es hängt nicht nur mit der trockenen Kehle zusammen.
Vor allem, du hast schon fast begonnen, mich zu kritisieren.
Schnell mal. bevor der Kritik rauskommt.
Also was hast du gemeint?
Ja, ich habe nämlich Feedback bekommen von einer lieben Kollegin, die gemeint hat, sie interessiert sich jetzt nicht so für die Nerd-Themen, die wir besprechen. Aber
weniger Hausmeister-Themen, Gregor.
Naja, nein. Apropos Kritik, sollte ich dir dein Bier mal wieder reichen, sondern eher für unsere Buchbesprechungen an diesem Teil, okay?
Ah, für ein schöner Leben.
Und jetzt ist bei unserem Inhaltsverzeichnis ja doch ein bisschen konfus, weil wir wissen noch nicht so recht und mischen unsere Themen durch und so. Und ich habe mir gedacht, es gibt ein Programm, das hat mir der Andreas, einer der Bitcoins, Andreas, empfohlen, da kann man Marker setzen. Nämlich das lässt eine Zeitlinie laufen und du drückst immer auf Marker-Button und dann setzt du einen Marker und dann kannst du diesen Marker auch beschriften. Also wie,
das machst du im Nachhinein, wenn du den Soundfile hast?
Oder? Währenddessen, während wir aufnehmen, ja, läuft diese
App. Aber jetzt überlege mal, du hast in der einen Hand das Mikro, in der anderen die Bierdose und mit der Nasenspitze willst du dann auf einem Handy die App
machen? Die Bierdose habe ich jetzt nicht so im Ding. Außerdem normalerweise, wenn uns der Martin vielleicht so hinzukommt oder so, verteilt sich das.
Aber das kann er nicht auf dem Mikrofon machen, das muss er noch einmal am Handy machen.
Oder? Ja, aber das ist nur ein Drücken, nicht nachdenken, einfach nur drücken. Und dann könnten
also das ist wie wenn du GPS-Koordinaten
so. Ja, genau.
Ich setze jetzt einen Marker.
Ich setze jetzt einen Marker. Und das ist, da könnten wir mehr Struktur reinbringen und könnten dann so angeben, das Thema beginnt zu dieser Zeit.
Boah, dann wären wir aber wirklich deluxe.
Das wäre spitze, weil sie hat eine Buchbesprechung, die Filmbesprechung, die du gebracht hast, das ziemlich ziemlich gute, ziemlich beste Freunde.
Ja.
Die
wollte wissen haben. Wollen, waren die Anfänge.
Ja, richtig, verstehe. Genau. Ja, und da könnte man daran arbeiten und das wäre auch, glaube ich, nicht so dem Gesprächsflug
entgegengerichtet. Also wie heißt die das vorgeschlagen hat?
Meine Kollegin, ich lasse jetzt mal so.
Also liebe Kollegin von Gregor, deren Namen er nicht nennt, machen wir doch.
Machen wir doch. Er wird nachgeholt. Genau, also in Arbeit.
Eine super Idee.
Ja. Nächstes Thema, oder?
Jetzt nächstes bin ich Thema.
Schon fertig.
Bist du schon fertig?
Hausmeister.
Ich würde sagen, Themen. Dann kommen wir zur neuen, hiermit eröffneten Serie Watschenmann der Woche.
Ah ja. Die wird wahrscheinlich nicht so schnell abreißen, diese
Serie. Letztes Mal haben wir jemanden gehabt, der nicht gut mit Kritik umgehen kann.
Stimmt,
das war aber das war noch relativ kleingeistig. Der hat sich nur über eine einzige Literaturkritikerin getrollt. Ja. Und diesmal geht es um jemanden, der gleich einmal die ganze Internetgemeinde trollt, nämlich CDU-Hinterbänkler Ansgar Heveling.
Ja, genau, haben wir es raus.
Wir brauchen, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen, weil es gibt einen super Artikel in Spiegel Online, es gibt einen eigenen Twitter-Hashtag für ihn.
Ja, also es ist auf Twitter echt rauf und runter gerauscht.
Also man sieht es, es rauscht schon mächtig im Blätterwall. Und was hat er verbrochen? Also er ist ein Lobbyist für die Urheberrechtsindustrie, versucht deren Themen halt in seiner Partei, im Deutschen Bundestag und eben auch in der Medienlandschaft unterzubringen und hat da im Handelsblatt, das dürfte Deutsche Wirtschaftszeitung sein, einen Artikel geschrieben, wo er halt schreibt so, liebe Netzgemeinde,
Gastkommentar.
Ihr werdet den Kampf verlieren und...
Ganz komisches Vokabular. Ha?
Ein bisschen so teutonisch, drittes Reich, kriegsdümmlerisch angehaucht.
Ja, kommt nicht von irgendwoher, der Mario Sixtus, den man ja kennt, auch weit und breit, der hat ja auch gleich ein YouTube-Video verfasst, wo er irgendwie diese Rede eingesprochen hat, gegengeschnitten mit so Schwarz-Weiß-Materialien.
Krieg-Bildern und so.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, der Typ hat sich wirklich mit Anlauf in den Fettnapf geworfen und kriegt jetzt halt die Rechnung von der lieben Netzgemeinde. Ja. Also wir werden es verlinken und viel Spaß beim Lesen, ist wirklich lustig.
Ja, da kann man sich zurücklehnen und Popcorn in die Hand
nehmen. Genau, ja. Na nicht gut, lieber. Dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, die tausenden Themen durch, die wir gesammelt haben.
Ja, ich wollte kurz erzählen von der Boxybox nämlich.
Bitte erzähl, aber hast du nicht irgendwas mit Twitter noch gehabt? Mit
Tweets? Ja, das kann man dann auch, also die Boxy ist eh nur ein kleines Thema. Ich wollte jetzt eine Zwischenbilanz nur kurz machen. Die Boxybox ist das Media Center, das wir haben, das auf offener Software aufbaut.
Ja.
Das ist ein Fork von
der XBMC. Aber weil wir gerade bei Politik sind, hast du nicht noch irgendwas gehabt mit dem Strache oder mit diesem...
Ja, das kommt dann nachher. Mischen wir das und dann machen wir das Ding, genau. Und die Boxybox, ja. Und ich wollte es nur kurz erwähnen, weil wir uns über Weihnachten überlegt haben, sie wirklich wieder zurückzuschicken.
Die Boxybox, ist das jetzt dieses kleine Kastel,
was das Medienserver... Genau, richtig. Ist ein kleiner Würfel, wird von einer amerikanischen Firma verbaut, unter der Lizenz, also D-Link baut die ist für diese kleine Softwarefirma. Und die ist relativ offen gestaltet, weil man kann mitvoten, die lassen einen in das Bug-Tracking-System reinschauen.
Ja, und trotzdem wollte sie sich zurückschicken?
Ja, das Ding war die einfach zu orge Bugs. Sie hat nämlich über Weihnachten dann aufgerissen einen Fehler, dass sie unmotiviert von einem Abspielen, von einem Soundfile zum anderen auf über 300% Lautstärke geht und unseren Verstärker also wirklich fast zerstört hat.
Autonomes Volumen-Setting.
Ja, und das war wirklich die Hölle. Und das darf halt nicht passieren, beziehungsweise wenn es passiert, dann darf es nicht über 4 Monate irgendwie ungefickt bleiben.
Das erinnert mich jetzt voll an Douglas Adams, der Anhalter durch die Galaxis mit den autonomen Aufzügen, die selber mitdiskutieren wollen, in welchem Stockwerk sie
fahren. Ja, das ist wirklich, es ist, weil, ich meine, an und für sich,
noch mehr Lautstärke.
Es ist wirklich eine schöne Idee irgendwie, aber das waren einfach zu viele Bugs.
Du meinst, da ist ein Algorithmus dahinter, der beschließt, so, das ist zu leise, wir werden jetzt lauter.
Du, ich weiß nicht, wir haben vermutet irgendwie, dass da vielleicht ein Speicherüberlauf stattfindet, dass da irgendwas, weil die Box ist doch irgendwie sehr schmal hindesignt von der Performance her.
Dass und, sie heiß geworden ist.
Ja, genau. Also wir wissen es nicht, wir wollten es dann aber einfach auch ein Zeichen setzen und sagen, so geht es nicht. Und genau just in dem Augenblick ist jetzt eine neue Beta rausgekommen und eine neue stabile Version und jetzt ist alles flotter, alles ein bisschen hübscher. Und
du schickst sie doch nicht zurück?
Und oder? Ja, sie hat uns wieder ein bisschen versucht. Naja, jetzt kann man wieder die ganzen Serien schauen, weil jetzt ohne Probleme.
Also Gregor, ich möchte deine Beziehung zur Hardware so definieren, du bist zu soft zum Schluss.
Ja, genau. Das ist einfach, ja, jetzt funktioniert alles. Ich meine, ein paar Sachen haben sich schon verschlechtert. Man kann jetzt keine Audiokanäle mehr auswählen. Aha. Zwischen den, wenn man Englisch und Japanische Spur kann man nicht mehr auswählen und die Untertiteln sind jetzt 2 statt 3 Klicks, dafür funktioniert der Browser besser. Mhm. Und so prinzipiell finde ich das Feeling gut und ich hoffe, die ganzen Medienboxen entwickeln sich die Richtung, dass man nicht hoffnungslos steckt mit einer Version, sondern das Gefühl hat, dass weiterentwickelt wird. Andererseits, ja, sowas darf einfach nicht passieren. Sowas darf nicht passieren. Aber so viel zu meinem Rant. Jetzt können wir zurück zur Politik.
Ja? Zurück zur Politik. Da hat es ja der Martin hat das bei uns als erstes gepostet, dass die Twitterier gegen den WKR-Ball aufruft.
Ah, okay.
Zur Mobilmachung. Und du hast es da auf Twitter verfolgt. Ich bin brav
und politisch. Ich habe den WKR-Ball generell auf Twitter verfolgt. Ich habe ja, ich gestehe, ich muss gleich einmal mit einem Geständnis anfangen. Ich habe wieder Chromium ausprobiert. Das ist die freie Variante von Google Chrome, den Webbrowser. Und sie nicht jetzt, um den Firefox gänzlich zu ersetzen, aber ich habe aus diesem Chromium Web App Stores habe ich 2 Applikationen gefunden, die sehr praktisch sind. Das eine ist TweetDeck. Das ist ein ziemlich flotter Twitter-Client, weil ich finde, ich meine, Quibber, das ist der Default-Client unter Ubuntu und der Gnome.
Der ist nicht so lustig.
Er ist hübsch anzusehen, aber er ist langsam und das macht mich wirklich fertig. Das Twitter geht wirklich flott und kann man sich anmelden, ist zwar nicht frei natürlich, weil es ist die Firma dahinter, aber es ist gratis und es funktioniert gut. Das andere, was ich jetzt auch gebraucht habe, ist dieses, es gibt eine Google Mail Offline-App dort und wenn man nicht irgendwie dieses Webpage-Feeling haben möchte, sondern ein bisschen mehr Applikationsfeeling und das auch offline bearbeiten möchte und losschicken, wenn man wieder online ist, kann man sich diese, ich fand es eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, wie gesagt, ich habe beim TweetDeck dann das WKR-Hashtag eingestellt und das TweetDeck ist ja der Wahnsinn.
Und da kannst du sozusagen pro Hashtag einen eigenen Spalte definieren.
Das ist ja der TweetDeck wird so gehandelt als die Profi-Applikation für die Twitter, weil du kannst einen absoluten Information-Overflow machen. Kannst
aber trotzdem sortiert, Person, du hast nicht einen Brei.
Nein, du hast nicht einen Brei, sondern du hast eine Column, also eine Spalte für deine Home-Timeline, dann eine, welche, die sich Tweets, die sich an dich richten, direkte Messages, dann kannst du Hashtags eingeben oder gewisse Personen,
deine Sachen, deine Listen. Sozusagen, du brauchst nicht
Also wenn ich das auf meinem großen Monitor Fullscreen schalte, komme ich vor in der Wiener Kommandozentrale. Das ist wirklich
arg eigentlich. Twitter-Gemeinde.
Die Pupillen weiten sich und man startet dann drauf und da habe ich die WKR-Tags dann verfolgt. Ja, also am Anfang hat es relativ friedlich begonnen und die hat sich ja verlagert dann von der WKR zu anderen Plätzen, aber dann habe ich dann doch auch gelesen, das habe ich dann aber nicht dann weiterverfolgt, dass es durchaus auch dann Verletzte auch gegeben hat und dass das gar nicht mal so friedlich geblieben ist. Hast du da noch Näheres gelesen?
Darüber? Nein, ich habe es dann nur über die Medien, also über ORF und so erfahren, dass eben, oder was war Standard, dass eben der Strache sich selbst mit den Juden und der Reichskristallnacht verglichen hat.
Weil, genau,
da hat es getoppt und hat sowas schon ins Ausland geschafft. Also auf Spiegel ist das auch schon drauf. Also Österreich hat sich wieder mal als Nazi-Republik geoutet. Danke, Strache. Ne?
Ich muss immer lächeln jetzt, weil ich sehe noch die Überreste von einem No-WKR-Tag auf der Zickelgasse. Ja, da haben sie jetzt so ein Holzgerüst aufgestellt. Da hat jemand so mit Tape, mit so am Gaffer, hat da so einen großen No- und WKR-Schriftzug gemacht. Vielleicht, wenn ich in den nächsten Tagen dran denke, werde ich es mal vertwittern. Ich finde das irgendwie ganz nett.
Dürfte so der neue Opernball sein, ne? Wogegen man jetzt
demonstriert. Ist mehr los. Opernball-Demo ist nicht mehr so groß besetzt.
Na gut, lassen wir die Politik und widmen uns so schönen kleinen Hausmeistermeldungen.
Hausmeister haben wir schon abgeschlossen. Also
ja, dann so kleinen Tech-Meldungen.
Ja, obwohl das eine halbpolitische können wir schon noch nehmen,
und zwar
Twitter. Zensur
auf Twitter. Ja, Twitter zensiert Politik, genau. Das ist jetzt in den Medien, auf Future Zone und so gibt es das auch. Mhm. Und weißt du was Näheres drüber?
Ja, also es war ein großer Aufschrei. Twitter...
Also Twitter hat announced, dass sie die nationalen Gesetze beachten werden.
Richtig, und dass sie Tweets blockieren werden, nämlich jeweils länderweise. Also wenn zum Beispiel in gewissen Ländern Rechtsradikalitäts erlaubt sind, werden sie dann dort gelassen, in anderen Ländern werden sie gesperrt. Da hat es natürlich einen großen Aufschrei gegeben, wir erinnern uns,
Arab Spring.
Genau, der Frühling im
Osten. Der wäre damit unmöglich gemacht, ne? Zumindest über Twitter.
Ja, ja, genau, richtig. Das war so zumindest, das war zumindest so der erste Aufschrei. Und ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert und bin da auf ein paar Blogs gestoßen, die das Thema ein bisschen nüchterner diskutiert haben. Es ist nämlich so, dass Twitter, ich meine, ich möchte jetzt Twitter nicht als Firma so in Schutz nehmen oder so, aber erinnern wir uns einmal vor einem Jahr oder so, wie die Sache mit WikiLeaks war, wo PayPal im vorauseilenden Gehorsam das gesperrt hat. Twitter hat da einmal von Anfang an versucht, ihre Klientel von WikiLeaks zu schützen und hat das kommuniziert, dass sie da im Streit sind, von Anfang an. Und sobald sie diesen Streit mit der amerikanischen Regierung verloren haben, haben sie das auch offen kommuniziert. So ähnlich ist es jetzt, möchte man meinen oder könnte man diskutieren, auch mit den blockierten Tweets. Also die blockierten Tweets werden nicht verschwinden wie von Geisterhand und unsichtbar, sondern werden als blockierte Tweets angezeigt. Also du siehst sie in deiner Timeline und sind drüber schattiert und blockiert.
Wenn ich jetzt in Syrien zum Beispiel wäre und ich würde tweeten, Panzer schießt auf Wohngebäude,
dann sind deine Follower blockierter Tweet.
Aber sonst nicht.
Ja, richtig. Aber
und im Ausland sehen das dann wenigstens?
Richtig. Und sie geben einen Instrument in der Hand. Sie verweisen direkt in ihrer Programmation auf eine andere Seite, wo diese blockierten Tweets sichtbar sind. Also sie geben ein Instrument in der Hand, dass man sehen kann. Und jetzt könnte man natürlich das Ganze diskutieren, ob das nicht auch eine transparentere Weise ist, als irgendwie...
Es ist sicher ehrenhaft von der Firma Twitter, das zumindest offen zu kommunizieren.
Ja.
Aber ich würde sagen, noch klüger wäre, Identica zu verwenden oder irgendeinen freien Peer-to-Peer-basierten Service, der nicht in der Hand einer Firma ist, die sich juristisch...
Könnte man machen. Ich bin allerdings nicht glücklich mit Twitter. Ich glaube, irgendwie haben sich die nicht weiterentwickelt.
Mit Identica oder
mit Twitter? Identica, ja, schon, ja. Ja. Die müssten ein bisschen jetzt mit ihrer
Vielleicht noch das Thema arbeiten.
Ja, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Also ist es auf jeden Fall diskutierenswert auf mehreren Ebenen, diese ganze Twitter-Blockade. Ja.
Gut. Aber jetzt zu richtig schönen Tech-Themen.
Okay.
Da haben wir doch genug. Noch immer Android 4, Features, Fails und alles andere. Von Gregor Britton am 25. Jänner 2012.
Ja, da kann ich natürlich ewig. Ich will es ja schon eigentlich gar nicht mehr diskutieren, weil es war ja vor Weihnachten, wo ich mir das Android 4 draufgehaut habe und es ist rauf und runter geratscht worden. Aber ich kann, glaube ich, so ein paar Punkte sagen.
Das ist das Eiscreme-Sandwich, oder?
Was ja,
wir jetzt das beide auf unseren Super-Hin
genau, auf unseren Google Nexus geben. Erster Fail können wir gleich mal sagen. Wir sind gescheitert. Wir wollten vor der Show.
Bevor der Hausmeister kam.
Genau, richtig. Es gibt ein neues Feature beim Browser von Google. Ich glaube, wir haben es das letzte Mal schon erwähnt, man kann Webpages offline machen. Und wir haben uns jetzt gedacht...
Also offline verfügbar machen,
richtig,
auf dem Handy.
Genau, für geneigte
Techies. Für Leute Techies, wie die Biertaucher-Podcasts,
die
in tiefen Unibunkern versuchen, eine Sendung zu machen, wo sie keinen Netzzugriff haben.
Richtig. Du hattest ein bisschen Netz und hast ja unsere Google Plus-Seite offline verfügbar gemacht.
Ja, dazu habe ich raus ins Freie gehen müssen.
Richtig. Und ich habe ja keinen Datentarif und jetzt wollten wir diese Offline-Page direkt auf mein Handy draufbringen. Was könnte man da bessere benutzen als das Google Beam, das den NFC-Chip auf dem Handy...
Near-Field-Communication oder was
ist das? Near-Field-Communication, okay. Genau, richtig. Also damit wollen sie einiges anstellen.
Noch mehr Mikro als Bluetooth, also noch weniger Reichweite.
Ja, ja, also sie wollen eigentlich die Technologie damit pushen, dass sie das Google Wallet draufbringen, dass du
im Geschäft damit zahlen kannst. Aber ist das Near-Field-Communication nicht so, dass du auf jeder Etikette von einem Mannerschnitte oder so das drauf hast und das weiß dann automatisch im Einkaufslager, was drin
ist. Ich glaube, es ist ein programmierbarer, also setzt sich dieselbe Technologie auf und es ist ein programmierbarer Chip. Und wir wollten
auch ein bisschen sendet oder zumindest responden
kann. Ja, ein bisschen sendet, wir haben es ja eh gesehen. Also wir wollten die Webpage von einem Handy auf das andere setzen. Dazu setzt man seine zwei Google Nexus mit Rücken an Rücken aneinander. Am besten, wenn man auf dem Content, den man scheren will, gerade drauf ist. Also du hattest die Offline-Page von Google Plus.
Und dann kommt wirklich auf dem einen Handy steht dann zum Beamen, tastet, also hier berühren. Ich habe das berührt und bei mir war es weg, aber bei dir ist es nicht gekommen. Also ja. Das ist irgendwo in dem Spalt zwischen den zwei.
Also bei mir ist es schon gekommen, aber du hast den Link rübergeschickt und nicht eigentlich den Offline-Code.
Dann wollte dein Browser ins Netz, um den Link
zu finden. Ich finde das, glaube ich, enttäuschend. Ich habe das nämlich herausgelegt. Ich habe mich ja im Zuge dessen relativ genau damit auseinandergesetzt. Und mein Verdacht ist, du wirst immer nur Links scheren können und nie wirkliche Daten rüberspielen.
Ich weiß nicht, zu viel Datenvolumen wäre.
Oder? Könnte man meinen. Also entweder liegt es an der Bandbreite, ja. Da fehlt mir noch das Wissen dazu.
Oder sie wollen nicht, dass die Leute MP3s scheren oder was.
Oder so. Das ist auf jeden Fall ein Verdacht, der jetzt offen ist. Ja, genau. Ja. Große Google-Verschwörung. Wie immer, Dauerverschwörung. Aber ja, er hat jetzt mal nicht funktioniert, war ein bisschen ein Fehl. Zum Browser generell kann man sagen, er ist flotter. Er kann jetzt auch mehr darstellen. Ich war sehr glücklich, dass ich meinen Transmissions, ein BitTorrent-Client, ein Web-Interface besitzt, dass ich den jetzt mit dem Browser ansehen kann und dass das auch hübsch aussieht. Also da haben sie viel gedreht irgendwie. Auch die Notification Area, die man runterziehen kann, die jetzt transparent ist, alles in blau und dass man die einzelnen Meldungen jetzt so von links nach rechts wegschieben kann, das haben sie auch ziemlich gut gemacht. Ein großer Fehler, der mir aufgefallen ist, was nicht verständlich ist, weil es auf den Tablets funktioniert, man kann den Startscreen nicht im Landscape-Mode, also wenn du das Handy breit hältst, und das hätte ich mir schon erwartet. Ja. Wenn ich zu Hause auf der Couch liege und ich spiele was und ich möchte dann wechseln zur Podcast-Applikation, ich brauche das alle Nase lang und es funktioniert nicht. Aber dafür gibt es Abhilfe. Das kann ich nämlich sagen. Es gibt jetzt das ist in der Beta-Version 13 draußen, den Nova Launcher. Das ist ein alternativer Startscreen, der auch die Desktops verwaltet und der kann das. Und das ist insofern interessant, weil es hat sich ja mit Android 4 doch viel geändert und die normalen Launcher, ich weiß nicht, wie gut sie funktionieren, der ist auf jeden Fall nativ schon für den Android 4 geschrieben. Und das ist eigentlich ein ziemlich praktisches Tool. Ja.
Also verwenden wir weiter Android?
Ja, ich weiß schon. Noch nicht. Ein paar Sachen haben sie auch, ist dir das aufgefallen? Der Musikplayer wird jetzt auch im Lockscreen angezeigt, wenn du Musik spielst.
Ich finde das auch praktisch. Nein, ich habe noch nie Musik gespielt auf dem
Handy. Also wenn ich Podcasts höre oder so, ich bin bei Situationen, wo man dann kurz mit der Kassiererin reden muss oder so, dann macht man kurz einmal das Handy an und dann hat man gleich den Pause-Button und muss nicht das Handy aufsperren und Pause-Button
oder Stöpsel rausziehen.
Das ist schlau, ja. Ja, das haben sie jetzt. Alles in allem ist es ein ziemlich rundes System geworden, aber so Ravuzzi Capuzzi, wie jetzt irgendwie so die ganzen Zeitschriften es besprochen haben,
fand
ich jetzt
noch nicht. Wird noch werden.
Ja, ich hoffe doch.
Na gut, lesen wir kleine Meldungen vor, bevor wir zum schöner Leben und bessere Bücher lesen teilkommen.
Ja.
Da hat der Florian, der nächstes Mal wieder da ist, hoffentlich, uns was geschrieben. Ein Netzbetreiber erlaubt kostenlosen Wikipedia-Zugriff in 20 Ländern.
Ja.
Da geht es, glaube ich, um afrikanische Länder, oder?
Ich
habe es nicht so genau gelesen, aber was, wenn ich, also es kann jetzt sein, dass ich absoluten Blödsinn erzähle und mir das nur zusammenreime.
Das kann immer
sein. Auf meiner Freundin ist das ziemlich sicher. Aber es ist in weiten Teilen Afrikas so, dass die Leute weder Computer noch Internet haben, aber dass überraschenderweise die Abdeckung mit Mobilfunk sehr gut ist und dass auch die Leute Mobilfunkgeräte haben. Und dort werden jetzt sehr viele datenbasierte Dienste angeboten, die rein über Mobilfunkgeräte funktionieren.
Und da macht das natürlich Sinn, dass solche
Angebote. Und da macht das extrem viel Sinn, wenn es jetzt Wikipedia sozusagen kostenlos gibt, den Zugriff drauf. Und wahrscheinlich wird es irgendein Tool geben, ich weiß nicht, ob das schon in Entwicklung ist, wo das dann vorgelesen wird. Mhm. Weil oft die Handys, die Leute haben, nicht viel Text anzeigen können oder die Leute nicht lesen können.
Ja.
Aber also dass du jetzt so zum Beispiel sagen, im Busch von Afrika mit deinem Handy ein SMS sendest oder eine Sprachnachricht sagt, bitte Artikel zu, was weiß ich, Tropenkrankheit, und dann liest dir einer das vor. Also das wäre wirklich die Bildungsrevolution.
Ja.
Das ist extrem cool.
Ja, kann uns der Florian hoffentlich das nächste Mal noch ein bisschen mehr erzählen. Ich werde den Link auf jeden Fall durchlesen.
Dazu gibt es noch eine Florian-Meldung über ein Android-Tablet mit Eiscreme-Sandwich.
Android, ja, das 4 ist Tablet. Passend zum OLPC und für Android 4.
Ja, also es gibt Android-Tablets, kommen raus. Und das von mir auf eBay kriegt man inzwischen die derzeitig aktuellen OLPCs, also nicht die ganz neuen, die tablettförmig, sondern die mit dem Henkel, kriegt man jetzt endlich unter 100 Dollar gebraucht.
Ja. Also findest du das gut oder schlecht oder keine Meinung?
Es ist insofern gut, weil das immer das Statement war, sie wollen einen Computer für unter 100 Dollar und das Volk bringen. Und der ist zwar in den Produktionskosten immer noch weit über 100 Dollar, okay, aber du kriegst ihn jetzt als Normalbürger, das ist ja, war sonst auch schwierig, du kriegst ihn jetzt gebraucht unter 100 Dollar. Ja. Das ist ja das, worum es ging. Einen wirklich billigen Computer mit Internetzugang für die Massen.
Müssen wir da kein schlechtes Gewissen haben, dass wir das dann irgendwie Kindern, die das in der dritten Welt...
Die auf eBay angeboten werden, sind ja irgendwelche Geräte in der USA von Leuten, die sich da dieses Get One, Give One gekauft haben.
Das gab es wirklich?
Ja, in den USA gab es das.
Ah, nur in den USA, ja.
Und da habe ich erfahren auf der OLPC-Konferenz in Paris, dass das so oft dann so ist, dass diese Geräte herumliegen in Amerika, weil die nicht attraktiv genug sind für ein amerikanisches Kind sozusagen, weil das ja wesentlich schnellere und bessere Geräte
gewohnt
ist. Das heißt, da gibt es dann relativ...
Pad von sowieso und überhaupt.
Die möchten dann ein iPad haben oder irgendein Laptop gleich. Ne? Und dadurch ist das durchaus legitim, diese Geräte zu handeln und
dafür muss man kein schlechtes Gewissen haben.
Überhaupt nicht. Ne? Sehr gut. Natürlich kann man sagen, ja, ich warte jetzt gleich auf diesen Tablet OLPC oder so. Oder das Neueste, aber das kann es bei Techniker immer auf
jeden Fall sein.
Okay, was gibt es noch Schönes? Pirate Bay bietet 3D-Modelle zum Downloaden an.
Ist das für 3D-Drucker dann diese
3D-Modelle? Für 3D-Drucker, ja.
Geil. Was sind das? Hast du schon mal geschaut, was da so rumfleucht?
Ich habe den Artikel gelesen, aber noch kann mich jetzt nicht wirklich erinnern. Also was man derzeit kriegt, sind eher so kleine Schlüsselanhänger und Spielzeug und Hosenknöpfe und so Zeugs.
Aber
wer jetzt wirklich sehr fest arbeitet, ist der Open Source Ecology Typ. Den habe ich eh schon ein paar Mal berichtet, der macht diese Landwirtschaftsmaschinen.
Wo man sich selber die Ersatzteile ausdrucken kann teilweise. Oder? Für die Traktoren war das so?
Ja, genau, der baut seinen eigenen Traktor und tut die 3D-Modelle dafür ins Netz stellen.
Schön.
Also als Open Source 3D, wie soll ich sagen, Pläne. Und jeder, der selber eine Maschine hat und schweißen kann oder halt so einen 3D-CNC-Fräse ist das dann eigentlich, hat, kann die dann nachbauen.
Na, sehr fein.
Und ich glaube, in die Richtung der es wird super, wenn da mehr passiert.
Ja.
Was gibt es sonst noch? Avaaz, so kennst du das? Avaaz? AVAAZ, sollte jeder kennen. Das ist so in Holland eine Organisation, die macht immer so Unterschriftenkampagnen und Online-Petitionen, hat jetzt eben auch eine gegen ACTA gemacht.
Ja, da wird eh noch hoffentlich einiges auf uns zukommen, nur in Sachen Protestbewegung und
kommt
so.
Einiges.
Vorratsdatenspeicherung ja genauso, das wird ja jetzt auch immer ernster und konkreter. Wird sich hoffentlich noch ganz viel formieren. Hat sich ja schon einiges formiert, wie zeichne mit, was wir ja schon letztes Mal
genau, und wer ist schuld an der Vorratsdatenspeicherung? Organisierte Unsympathler wie die Leute, die in Österreich sagen, es gibt kein Recht auf Enteignung. Das ist nämlich die IG, also die von denen der Martin letztes Mal erzählt hat, im Internet, die IG-Autoren war das, glaube ich, oder... die dieses geistige Eigentum halt propagieren.
Da gab es auch die Story, die haben jetzt nämlich so eine Proklamation rausgebracht, die irgendwie selten blöd und kampflerisch.
Ich glaube, das ist die Idee. Wir werden es nächstes Mal noch mehr dazu sagen.
Genau, ja.
Okay, da haben wir noch einen Podcast von dir. Den haben wir schon gemacht. Ja, in Polen hat es Demonstrationen gegen ACTA gegeben. Also da tun die Leute wirklich demonstrieren. Und ich habe heute eine Meldung gelesen, im ORF, dass in Polen dieses ACTA-Abkommen jetzt zumindest verschoben wird, oder also dass da wirklich die Bevölkerung Druck erzeugt hat.
War halt nicht so ein Ding, das haben schon sehr viele unterzeichnet. Wir inklusive von einem ACTA, oder?
Bei uns in Österreich, Österreich ist nicht Polen, ne, da wird.
Ja, eben, aber das ist halt für EU-technisch, wenn jetzt schon so viele unterzeichnet haben, das ist halt keine gute Entwicklung.
Das ist
weiter protestiert, ich sage gar nichts, aber ja, es ist, die Lage ist ernst.
Die Lage ist ernst. Okay. Ja, unter Android gibt es Viren, das ist eine Meldung von der Future Zone.
Die habe ich gelesen, die ist ein bisschen wagschreierisch. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht Zimmerdeck dahinter steckt, um ein bisschen Panikmache zu machen.
Wollen Sie jetzt endlich, dass jedes Android-Handy
auch ja, das wird dann auch im Ausgangssatz, wo habe ich denn das, am Webstandard habe ich das gelesen, wird das dann auch so präsentiert. Und wird auch andiskutiert, dass das eigentlich Adware ist. Also wenn man über den Market Applikationen für Android 4 installiert, dann wird der Benutzer gefragt, was für Rechte soll diese Applikationen haben. Wenn man große Augen hat und sich alle Spiele installiert, ohne nachzuschauen.
Dann sagt, sie darf kostenpflichtige Telefonnummern anrufen.
Dann wird sowas passieren. Also hier war jetzt im Artikel keine Rede, dass hier wirkliche Lücken im System ausgenutzt werden, sondern die Lücke ist der User vor dem Bildschirm. Tja. Und ja, damit muss man rechnen. Was nicht davon ablenkt, dass es wirklich durch die Werbung gibt's schon auch Probleme. Teilweise fühlt sich das System schon dreckig an.
Du kannst da ja mit, anstatt dir eine Apps vom Android Market zu holen, diesen F-Droid-Open-Source-Anwendung
weniger Auswahl. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen fancier, das F-Droid. Das hat ein bisschen Update-Probleme. Da hoffe ich, dass sich da noch definitiv was tut.
Okay, dann letzte Politmeldung, die ich habe, das war von auch FutureZone, und zwar der Verlag heise.de. Hat sich jetzt in Deutschland endgültig mit einem Gerichtsurteil durchgesetzt gegen die Musikindustrie. Und zwar ging es da, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, um die Verlinkung. Also sie wurden geklagt, dass sie auf ihrer Berichterstattungsseite heise.de einen Link gesetzt haben zu Firmen, die Software anbieten, wie man Kopierschutz umgeht. Mhm, und was das impliziert, ist praktisch, dass das Linksetzen strafbar ist, was praktisch das Ende jedes Homepage-Betreibers wäre. Und da haben sie sich jetzt durch mehrere Instanzen durchgekämpft und das dürfte jetzt endgültig sein. Also das ist durch die Meinungsfreiheit sozusagen gedeckt, dass du Links setzen kannst, auch zu Sachen, die anderen nicht passen. Zumindest wenn du heise.de bist, genug Rechtsanwälte hast und das Geld und die Eier hast, das jahrelang durchzukämpfen gegen die Urheberrechtsindustrie.
Alles klar.
Alles klar.
Da sind wir echt, mit links und rechts.
Dann kommen wir jetzt zum schöner Leben-Teil.
Ja, noch schöner Leben. Du hast diesmal eine Podcast-Empfehlung, oder?
Ich habe eine Podcast-Empfehlung, aber vorher noch etwas ganz Schönes von Christoph Derndorfer, habe ich was gekriegt.
Okay.
Der macht ja OLBC Austria.
Ja.
Und der hat mir einen Link geschickt. Also der hat den
gepostet. Hattest du schon mal im Interview?
Ja, hatte ich im Interview und er wird sicher auch mal herkommen.
Das ist super.
Und zwar Isaac Asimov, kennt man,
Science-Fiction-Autor.
Und der hat bitte 1988 ein Interview gegeben, das ist auf YouTube und das macht jetzt gerade die Runde, wurde sozusagen wieder ausgegraben. Und da redet er mit einem Interviewpartner über individuelles, computerbasiertes Lernen außerhalb der Schulen. Er spricht davon, dass Leute Computer haben werden und Zugriff auf eine gigantische Bibliothek haben werden. 1988 bitte.
Ja.
Und sie stellen dann in dem Interview und diskutieren es lauter Fragen, die eigentlich jetzt bei OLBC hochaktuell sind. Mhm. Zum Beispiel, inwiefern ist das gut, hindert das beim Lernen in der Schule oder ergänzt das Lernen oder soll das Lernen in der Schule ersetzen? Warum tun Leute in der Schule nichts lernen? Und warum sollten sie dann so
breit gefächert abgedeckt,
das Thema? Voll super, und man muss wirklich sagen, 1988 hat er praktisch, okay, das Internet hat es 1988 schon in Ansätzen gegeben, nicht so wie heute, aber das war jetzt nicht, aber er hat praktisch Wikipedia vorausgesehen, er hat praktisch OLBC vorausgesehen,
ohne das
jetzt konkret zu sagen, also wirklich, du kommst, denkst da, wow, das ist wirklich nicht nur ein Science-Fiction-Autor, sondern der hat wirklich seiner Zeit vorausgedacht und Fragen diskutiert, 20 Jahre bevor sie wirklich aktuell sind. Das ist wirklich, boah, Respekt. Also es ist total cool, wenn man das sich anschaut und denkt, wow.
Das habe ich schon lange vorgenommen, da gibt es ja diese Trilogie von Isaac Asimov, dass ich die jemals lese, die Foundation oder so heißt die.
Ja.
Hast du die?
Ich glaube, haben wir gelesen. Mit 14 haben wir ziemlich alles gelesen.
Da bist du einmal durch Asimov durchgegangen.
Ich habe damals leider noch nicht gut Englisch gelesen und dadurch vieles auf Deutsch gelesen, was meistens den ganzen Spaß rausnimmt, weil es entweder schlecht übersetzt ist oder zum Teil auch falsch.
Glaubst du, aber der Asimov hat er nicht ursprünglich eher auf Russisch oder hat er auf Englisch geschrieben?
Ich glaube, auf Englisch hat er immer geschrieben. Mhm. Aber ja, na, sicher lesenswert, der hat sehr, sehr lustige
Sachen
drin. Okay. Dann würde ich sagen, ja, Podcast-Empfehlung. Ich kann empfehlen von der Story of Stuff-Dame. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen, aber steht in den Shownotes. Die hat das Buch Story of Stuff geschrieben und jetzt schreibt sie gerade Story of Broke. Also es geht ja um seine Umweltaktivistin aus Amerika, aus Nordamerika, und da geht es um Dinge wie Müllvermeidung, Recycling, Umweltschutz und auch die Politik dahinter, also wie man das, was man da als Einzelner dagegen tun kann, über politisches Engagement. Und die macht jetzt einen Podcast, hat mir heute schon die erste Folge angehört, und das ist sehr nett. der heißt, glaube ich, Good News oder Story of Good heißt der Podcast. Okay. Der tut einfach so positive Geschichten von irgendwelchen Aktivisten, die was Tolles gemacht haben. Das tut sie halt als Podcast senden. Mhm. Da halt ging es um Plastiksackerlverbote, also wie das eine arme Bürgermeisterin in einer texanischen Grenzstadt zu Mexiko hat das geschafft, Plastiksackerl zu verbieten. Und da berichtet sie, also wirklich netter.
Wie lange dauert der Podcast?
Ach, der war keine 15 Minuten oder so.
Redet sie alleine oder ist das zu mehrt?
Nein, sie hat Interviewpartner, also sie hat ein Telefoninterview und einmal einen anderen gehabt. Aber es sind halt so Real Life, gut viel gut Sachen.
Okay, und so. Läuft das schon länger?
Also nein, das war jetzt die erste Folge.
Ah, okay, Premiere. Ja, dann füge ich mich nämlich gleich an. Es gibt nämlich einen neuen Podcast.
New Podcasting Town?
Ja, richtig, ein Wiener Podcast. Den muss ich immer mit ein bisschen muss man mit ein bisschen noch mehr Liebe irgendwie behandeln. Ja. Nämlich der Peter Burgerthofer, eigentlich kein Unbekannter in unseren Kreisen, macht einen Podcast namens, oh gut, haben wir das
irgendwo da?
Das ist so eine lange Gespräche über.
Nein, es hat einen extrem coolen Titel.
Ja. Ich schaue gerade, ob wir das. Weiter oben ist das, glaube ich, da. Gucke.
Ich wische jetzt auf meinem
Handy. Da haben wir es hier, ja. Gesellschaftliche Spannungsfelder der Informatik.
Na, klingt das super.
Ja, und ich hoffe, er macht das weiter. Ich habe die erste Folge gehört.
Und oder ist die auch so spannend?
Geholfen. Die erste Folge ist sehr, sehr interessant. Da geht es um Accessibility. Er interviewt die Eva Papst. Die ist blind und setzt sich aber sehr mit der Technologie, also mit Smartphones und mit Netbooks und alles, was mit Technologie zu tun hat, auseinander und sie reden nicht ausführlich. Richtig, genau. Du hast ja schon Erfahrung damit gesammelt, du hast ja selber schon Interviews geführt für den Biertaucher-Podcast, genau, auf uns selber referenzieren. Sehr schön. Das war auch sehr interessant. Und da die erste Folge, super, muss man sich anhören. Ich bin gespannt, was er macht. Ich meine, der Peter Burgerthofer, ich habe ja jetzt kommt eine Story.
Wie kennst du den persönlich?
Gregor erzählt vom Krieg, ja. Ich kenne ihn schon, jetzt nicht sehr gut oder so, aber ich habe ihm schon ein paar Mal begegnet. Und damals, wie ich begonnen habe zu studieren, ja, war frisch
von der
Schule, ja, wirklich damals, ich traue es mir ja fast nicht zu sagen, 90er Jahre. bin ich erste Vorlesung und da war Gerd Baron, so ein berüchtigter Mathe-Professor und da sitzt man drinnen, nicht vom neusprachlichen Zweig, und habe mir gedacht, oi, was ist denn das für ein Studium? Und da hat man so einen Professor...
Physik oder was studierst du?
Das ist technische Informatik. Genau. Und da brauchte man einen Professor wie den Peter Burgerthofer, nämlich wie ein Sprissenbrot. Und der ist nämlich reingekommen, einem ziemlich legeren Outfit, hat seine Folien gezeigt mit einem Laserschwert und hat vorgelesen von Neil Stevens, The Differential Engine, und hat so richtig Schwung in die Sache reingebracht.
Hat er Lust auf Mathematik gemacht?
Also Mathematik nicht, er hat damals schon die gesellschaftlichen Aspekte immer beforscht, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass es da einfach mit Spannung und Schwung und Faszination reinkommt und nicht nur die trockene Herdekarte. Also war für mich wirklich
gut.
Da macht einen Podcast, hat ja auch viel, weil es ist ja sehr untriebig, aus diesem Eck kommt ja auch die Broken Rules, Leute. Das ist also eine Projektarbeit um den Peter Burgerthofer heraus entstanden. Interessanter Mensch, interessanter Podcast. Natürlich, jetzt kann man, obwohl, wenn man im Glashaus sitzt, darf man ja nicht mit Steinen werfen. Also technisch kann man noch ein bisschen feiner, ist ein bisschen leise. Ja, genau, die Schnitte sind etwas hart oder so, aber ich mache mir keine Sorgen. Ich habe ja gelesen, also ich bin ja schon dann über die Recherche über Peter Burgerthofer auf Twitter schon wieder über unseren Hörer Martin nämlich gestolpert, der nämlich schon getwittert hat.
Hey, Martin, übrigens, wie heißt der Peter Burgerthofer?
Ja.
Der Martin ist unser Hörer.
Genau, unser Chef-Podcaster. Und er war beim letzten Podcast-Stammtisch anscheinend auch dabei. Da hatte ich keine Zeit leider. Beim nächsten bin ich wieder dabei. Ja, wird vielleicht spannend. Ja, freue ich mich.
Perfekt.
Gut. Haben wir noch was?
Aber immer doch haben wir noch was.
Es hört nie auf, der Stream hört nie auf.
Andererseits, du hast eine Meldung gehabt, die war so ein schöner Lebenthema.
Ich glaube, ich bin, habe ich noch ein schöner Lebenthema gehabt?
Ja, das war was Schönes. Ja, haha, Iron Sky.
Ah, Ironsky, ja, das können wir bereden. Das ist gut, das ist gut.
Also wir wissen eigentlich beide nichts davon, wir haben nur gelesen, aber es gibt einen Clip, es gibt ein Video, in YouTube gibt es Videos und das Ganze ist Ironsky Nazis on the Moon. Mhm. Ist ein finnischer Blödelfilm, kann man sagen. Kommt ins Kino demnächst, wird in Berlin uraufgeführt.
Auf der Berlinale sogar.
Hoffentlich bald in Österreich zu sehen und wir werden sicher hingehen und uns das geben. Und ja, einfach Vorschau anschauen, wir werden sie in die Bier
Ja, das kann man sich schon anschauen.
Schon also ich bin,
also sobald das im Kino ist, das ist auf jeden
Interessant
Fall.
Interessant ist ja, der Regisseur, der hat angefangen wirklich ganz, ganz, ganz bescheiden als so Amateur-Video-Fan und hat einen eigenen Star Trek-Film gemacht, nur von Fans. Aber
das ist derselbe?
Ja, das ist derselbe
Typ. Ah, jetzt ist mir alles klar. Dann ist das ist ja auch so Crowdfunding. Das zweite.
Nicht nur Crowdfunding, sondern der hat auch in Telepolis wurde da sehr gelobt, dass der auch wirklich sehr gut die Medien, er bedient die Crowd auch sehr gut. Mhm. Er hat nämlich nicht nur gewisse Sachen unter Creative Commons Lizenz gestellt, sondern auch, glaube ich, von dem Trailer hat er auch die Tonspuren und alle Einzelszenen hergegeben, damit die Fans ihre eigenen Sachen daraus mischen können.
Spitze.
Und auch gescheit lizenziert, also nicht nur so, ich erlaube das und werde euch nicht verklagen, sondern wirklich bewusst. Und ich glaube sogar eigene Verarschungen sogar vom Trailer selbst schon produziert, also um die Fans abzustellen. Wirklich, also er heizt die Crowd an.
Ja, ich habe damals den Star Trek-Film gesehen und der war wirklich lustig.
War gut. Ja, und war auch gut gemacht. Also war jetzt nicht viel schlechter als das, was wir in unserer Jugend gesehen haben.
Demokratisierung kann jetzt auch
Demokratisierung von Hollywood kommt, ja. Die kann alles übernehmen. Das war unser schöner Leben-Beitrag. Warst du im Kino sonst oder so?
Ich habe mir The Descendants angeschaut, wollte ich aber eigentlich nichts drüber zu erzählen.
Das ist das mit George Clooney,
genau, in Hawaii und so.
Ja. Schaut man das nicht an, weil die Freundin zwingt oder so.
Was ist, wenn man Sundance und Familiendrama war, manchmal ist man danach, außerdem hat es im Heidenkino irgendwie nichts Besseres geschafft, muss ich zugeben. Ich hatte Bock auf Kino.
Ist er wenigstens so schön selbstironisch und so? Oder?
Selbstironisch. Es ist schon ein gut gemachter Movie, auch die Charaktere sind relativ tief und gut gezeichnet. Es ist halt eine sehr melancholische Fläche. Es ist jetzt irgendwie keine dramatische Wendung drinnen, sondern er bleibt so in einer Stimmungslage. Ja. Was sehr schön ist, was mir halt so gefallen hat, irgendwie so die hawaiianischen Gitarrenklänge von so Alternativen, das ist ganz hübsch. Und man sieht halt ewig lang so Bilder, was irgendwie so, also mir als Europäer ein bisschen komisch aufsteht, halt hier ist nicht viele Amis beim Golf spielen und amerikanische Vorstadt, aber alles da halt
auf
dem Hawaii-Kontext.
Okay,
das ist halt etwas, das schaut man sich halt an. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Ja, und lesen tue ich natürlich auch gerade zur Zeit was. Das lasse ich aber noch unter Verschluss. Das ist ein ziemlich spannendes Buch, das möchte ich nicht so halb verbraten. Das werde ich dann in die Themenliste für nächste Woche reinschreiben oder übernächste Woche, wann ich halt damit fertig werde.
Okay.
Ja, haben wir noch was. Wir können uns mal zwischendurch auf jeden Fall entschuldigen für die Akustik. Die erinnert mich ein bisschen, weißt du, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben im Stiegenhaus? Das war, glaube ich, um die Folge
5. Das war aber ein anderes Stiegenhaus.
Ja, das war das Stiegenhaus da vorne. Da hat es noch mehr Gehalt. Da haben wir noch gescherzt, dass wir Ave Maria singen werden. Das war, glaube ich, aber auch die Bitcoin-Folge. Ich glaube, da haben wir über Bitcoins gesprochen. Das erste Mal nämlich. Da vorne Andreas. Schön.
Na gut, ich würde sagen, machen wir das Inhaltsverzeichnis und die Kalendervorlesung.
Gut.
Also,
die Kalendervorlesung, stimmt. Die
ja, ich habe mich gerade wieder nicht.
Okay.
Aber die machen wir im Inhaltsverzeichnis. Okay. Dann, liebe Hörer, bis nächstes Mal, wo es hoffentlich wieder den Martin und den Florian bei uns gibt.
Juppdi jupp, bis dann. Tschüss.